Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wer bei der Exzellenzstrategie abgeräumt hat und wer nicht, das war auch bei uns letzte Woche ein großes Thema. Vor allem diejenigen, die es nicht geschafft haben, die nehmen wir heute noch etwas genauer in den Blick, wollen erfahren, was es für Unis bedeutet, wenn ihre Anträge durchfallen und sich damit auch der ersehnte Exzellenzstatus erst einmal in Luft auflöst. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Für viele Universitäten war der letzte Donnerstag ein Feiertag. Vor allem für diejenigen, die zu den Gewinnern der Exzellenzstrategie zählen. Also jenem Wettbewerb, bei dem Bund und Länder Millionenbeträge an herausragende Forschungsverbünde, sogenannte Exzellenzcluster, auszahlen. Doch für einige Universitäten war dieser Donnerstag auch ein rabenschwarzer Tag. Vor allem für die, deren Cluster aus vorherigen Runden dieses Wettbewerbs nicht weiter gefördert wurden. Was das für eine Uni bedeutet, das lässt sich ganz gut an der Uni Münster zeigen. Die verliert nämlich nach 18 Jahren die weitere Förderung für ihr Cluster Religion und Politik. Zwar ist die Uni nicht ganz leer ausgegangen, aber das war nur ein schwacher Trost, wie Heike Zaffer berichtet.
Der Sekt war schon kaltgestellt, die Schnittchen geschmiert und dann der Flop. Die Uni Münster muss ihre Träume von Exzellenz runterfahren. Gerade mal ein einziges Forschungsvorhaben aus der Mathematik hat es in die Spitzenklasse geschafft. Eine Riesenenttäuschung, räumt Unisprecher Norbert Robers ein.
Entsprechend enttäuscht sind alle, die an diesem Antrag mitgearbeitet haben bzw. sich in dem Exzellenzcluster engagieren. Das gilt natürlich auch fürs Rektorat. Wir haben alle darauf gehofft, dass es weitergeht. Es ist tatsächlich so, dass wir insgesamt mit 4 Anträgen in diesen Wettbewerb gegangen sind. Und im Endeffekt ist es dann einer geworden, der tatsächlich bewilligt wurde.
Das Exzellenzcluster Mathematik ist zwar geblieben, aber die Spitzenforschung in Religion und Politik, seit 2007 das Vorzeigeprojekt der Uni Münster, wird nicht weiter gefördert. Damit gehen der Uni Münster 47 Millionen Euro Fördergelder durch die Lappen, so Norbert Robers.
Wir erwarten in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, eine Analyse, warum dieses Cluster nicht weiter gefördert wird. Im Moment können wir so gesehen nur darüber spekulieren. Fest steht, dass die 47 Millionen Euro nicht fließen werden. Das heißt, die Universität Münster hat jetzt 2 Jahre lang Zeit, sowohl finanziell als auch personell auf dieses Aus zu reagieren.
140 Forschende aus 10 Ländern untersuchen im Rahmen des bisherigen Exzellenzclusters Religion und Politik zum Beispiel, welche Rolle Religion in den Familien spielt oder, so steht es auf der Homepage, was Religion zum Motor politischen und gesellschaftlichen Wandels macht. Im kommenden Frühjahr soll in Münster der neue Campus der Religionen fertiggestellt sein. Ein Bau für evangelische, katholische und die bundesweit erste islamische Fakultät. Auch um das alles mit viel Inhalt aufzufüllen, hätten die erwarteten 47 Millionen Euro gut getan. Zumal die Uni Münster sowieso in einer Finanzkrise steckt. Bei einem Gesamtetat von 850 Millionen Euro fehlen derzeit 25 Millionen. Mit dem Wegfall der Clusterhoffnungen muss die Uni Münster den Gürtel nochmal deutlich enger schnallen. Zumal die NRW-Landesregierung angekündigt hat, ab nächstem Jahr bei den Hochschulen im Land 266 Millionen Euro jährlich zu streichen.
Dann wird man rechnen müssen, welche Stellen werden gestrichen, welche Leistungen der Universität werden vielleicht nicht mehr angeboten, weil sie keine Pflichtleistungen sind. Beim Hochschulsport ist es so, dass es insgesamt 150 Sportarten gibt. Davon werden sicherlich einige extrem stark nachgefragt sein. Andere werden vielleicht nicht so stark nachgefragt sein und vielleicht nur 7 oder 8 oder 9 Teilnehmer haben. Muss man sich also fragen, Aufwand und Ertrag, passt das zueinander? Und es gibt sehr stark ausgelastete Studiengänge und weniger stark ausgelastete Studiengänge. Wenn Sie 2 Professuren haben und nur 17 Studenten, muss man sich auch irgendwann fragen, ist das der Studiengang, den wir nicht mehr anbieten werden? Und ich rechne damit, dass eine 2-stellige Zahl an Professuren nicht mehr angeboten werden wird, mittelfristig.
Harte Zeiten also für die Uni Münster und die quälende Frage, was haben andere Unis eigentlich besser gemacht? Bonn schießt mit jetzt 8 Exzellenzclustern den Vogel ab. Die Uni Tübingen konnte die Zahl ihrer Cluster von bisher 3 auf 6 verdoppeln. Auch München, Hamburg, Dresden und viele andere Unis haben Grund zu feiern. Schade, sagen Maurice Schiller und Lena Nicole Bücker vom AStA in Münster. Aber es gäbe Wichtigeres als Exzellenz.
Weil da sehr viele Mittel reingehen und es halt ein Risikogeschäft ist, wie man sieht.
Ich glaube, es ist
viel, viel sinnvoller, an der Uni die breite Studierendenschaft zu fördern. Es ist schön, wenn man viele Projekte hat, die auch irgendwie so einen Exzellenzstempel draufkriegen. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger wäre es, dass irgendwie in allen Fachbereichen gute Lehre etabliert wird, dass Gebäude der Lehre angemessen sind, dass man daran viel, viel mehr arbeitet. Deshalb, ja, stört es mich schon so ein bisschen, dass immer so auf Exzellenz und nur die Besten, weil letztendlich sieht man in so, so vielen Studiengängen, dass Studierende so viele gute Leistungen erbringen und dass das irgendwie viel wichtiger wäre.
Erst in 7 Jahren werden die Karten neu gemischt. Dann läuft die nächste Exzellenzauswahl. Die Uni Münster wird die Zeit nutzen, neue Projekte anzustoßen, sagt Unisprecher Norbert Robers.
Das spornt uns eher an. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, doch dieses Spiel geht mit einem immensen Aufwand einher und stellt Unis, die das Geld für eine weitere Spitzenförderung schon quasi eingeplant haben, vor große Herausforderungen, wie zum Beispiel aus Münster eben zu hören war. Und zu diesen kritischen Aspekten kommen noch ein paar weitere hinzu, über die ich jetzt mit Thomas Heinze sprechen kann. Er ist Professor für Organisationssoziologie an der Universität Wuppertal und hat sich in seiner Forschung unter anderem mit der Exzellenzstrategie beschäftigt und wer davon profitiert. Hallo Herr Heinze.
Hallo Frau Brinkmann.
Am Ende ist es auch ein Risikogeschäft, sich an diesem Wettbewerb als Uni zu beteiligen, war eben im Beitrag zu hören. Wie würden Sie die Risiken bewerten, die mit der Teilnahme der Unis einhergehen?
Ja, zunächst mal ist das sehr ärgerlich für die Universität Münster, dass der Cluster nicht weitergeführt werden kann. Denn in diesen Cluster sind ja erhebliche Investitionen getätigt worden, sowohl was der menschliche Aufwand angeht, als auch was die Ressourcen, die hineingeflossen sind, angeht. Und jetzt wird dieses Cluster nicht weitergeführt und damit steht natürlich ein großer Forschungsbereich der Universität Münster vor der Abwicklung. Man muss allerdings auch sagen, dass Münster nicht der Standardfall ist, denn von den 57 bisher geförderten Exzellenzclustern werden 45 und damit 80% weitergefördert. Also die Mehrzahl dieser Cluster geht weiter und daher hat sich für die meisten die Investition in diese Forschungscluster durchaus rentiert. Mhm. Das Risiko, würde ich sagen, ist eben auch oder darin zu sehen, die Universität hat sich langfristig gebunden an ein bestimmtes Thema. Und wenn das jetzt nicht weitergeht, dann ist natürlich die Frage, werden die Professuren, die damit verbunden waren, auch weitergeführt? Und sind die Investitionen beispielsweise, die in Studiengänge parallel zu diesem Cluster auch mitentwickelt worden sind, stehen die dann auch vor der Auflösung?
Sie sagen auch, Universitäten, um es mal so auszudrücken, sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, Forschung in großen Clustern zu organisieren. Warum nicht?
Ja, der Markenkern der Universitäten besteht im Grunde darin, Forschung dezentral zu organisieren. Das heißt, Universitäten bestehen aus ganz vielen unterschiedlichen Arbeitsgruppen in ganz verschiedenen Forschungs- und Themengebieten, die jeweils von Professorinnen und Professoren geleitet werden. Und stellen Sie sich eine mittelgroße Universität vor, die hat 300 Professorinnen und Professoren und die arbeiten mit ihren 300 Arbeitsgruppen relativ eigenständig und es gibt keine Hierarchie, von der von oben gesagt werden würde, was jetzt wer zu machen hat, sondern die Professorinnen und Professoren entscheiden und forschen eigenverantwortlich. Die Fakultäten, Fachbereiche und Institute, die gibt es natürlich auch noch, die verklammern auch diese Arbeitsgruppen, aber die sind strukturell nicht ganz so wichtig wie die Arbeitsgruppen selbst. Und so gut wie die Universitäten in der Organisation von dezentraler Forschung sind, so sind sie eben nicht so gut darin, Großforschung zu organisieren. Und das ist aber genau das, was die Exzellenzstrategie im Grunde macht. Sie finanziert Strukturen der Großforschung an den Universitäten. Pro Cluster arbeiten ja etwa 25 Professorinnen zusammen über viele Jahre an einer bestimmten Thematik. Und wie man an dem Beispiel Münster sehen konnte, waren da 140 Personen involviert, also beschäftigt. Entsprechend ist das eine wirklich groß angelegte ein Institut oder ein Zusammenhang, der eigentlich nicht unbedingt typisch ist für Universitäten. Wenn wir auf die gesamte deutsche Forschungslandschaft schauen, können wir sehen, dass groß angelegte, langfristig orientierte Forschung eher an Max-Planck-Instituten und auch an Helmholtz-Zentren durchgeführt wird. Dort gibt es deutlich mehr Personal, das ausschließlich forscht, also das keine Lehre macht. Und entsprechend sind die Institute, Max-Planck-Institute und Helmholtz-Zentren auch deutlich forschungsstärker als jetzt beispielsweise die Lehrstühle oder Arbeitsgruppen an Universitäten. Und das ist diesbezüglich auch kein Zufall, dass an vielen der Clusteranträge und auch jetzt an den bewilligten Clustern Max-Planck-Institute und Helmholtz-Zentren zu finden sind, also Zentren, in denen Großforschung organisiert wird.
Sie kritisieren auch den enormen Aufwand, der betrieben wird, um die Förderentscheidungen zu treffen mit internationalen Gutachtern und Bewerbungsrunden. Was stört Sie daran besonders?
Ja, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf die Zahl, die ich vorhin genannt hatte. Also 80% der Cluster sind weitergefördert worden. Das ist natürlich eine sehr hohe Reproduktionsrate und deutet darauf hin, dass das kein echter Wettbewerb ist, sondern eher ein Scheinwettbewerb. Und wenn bei 80% schon klar ist, dass die wieder gefördert werden, dann stellt sich die Frage, wieso macht man einen solch großen Aufwand bei der Auswahl? Also wieso hat man so viele 100 Gutachterinnen und Gutachter, so viele 1000 Seiten Papier, so viele Panels, so viele Meetings, wenn ein großer Teil der Cluster sowieso weiter gefördert wird? Und von daher steht der Aufwand bei der Auswahl in keinem Verhältnis dann zu der Finanzierung. Denn die Finanzierung, die ist zwar wichtig für die Universitäten, aber sie kompensiert beispielsweise nicht die Reduktion der Gelder, die in den letzten Jahrzehnten an den Universitäten eingespart worden sind. Insoweit hat man also viel bürokratischen Aufwand für relativ wenig Geld.
Ein Argument für die Exzellenzstrategie ist ja, dass sie Spitzenforschung sichtbar macht und fördert. Inwieweit haben die bisherigen Wettbewerbsrunden dieses Versprechen eingelöst?
Ja, also in dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern steht drin, dass die Spitzenforschung gefördert werden soll, aber auch als zweites Ziel, dass das gesamte Universitätssystem gestärkt werden soll, also in der Breite. Und ich würde darin übereinstimmen, dass also die Spitzenforschung, also die großen Universitäten, die hier gefördert worden sind, jetzt sichtbarer sind. Die gesamte Landschaft profitiert von dieser Maßnahme nicht besonders, insbesondere nicht die kleineren und mittelgroßen Universitäten und Fächer, denn die haben in der Regel keine Chance in diesem Wettbewerb, einen Zuschlag zu erhalten.
Wie müsste denn ein Wettbewerb oder eine Förderung aussehen, die dem gesamten Universitätssystem zugutekommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal muss man sagen, dass die deutschen Universitäten im internationalen Vergleich gesehen recht klein sind. Von daher wäre es sicher sinnvoll, wenn man die kleinen und mittelgroßen Universitäten langfristig mit deutlich mehr Grundmitteln ausstatten würde, damit sie insbesondere in neuen Forschungsthemen wie künstliche Intelligenz oder jetzt eben auch Verteidigungsforschung, dass sie in diesen neuen Forschungsthemen neue Professuren etablieren können, also neue Arbeitsgruppen, die dezentral forschen und damit international wettbewerbsfähiger werden. Also das heißt, die Universitäten, die klein sind und die mittelgroß sind, die müssten eigentlich ertüchtigt werden, dass sie in einer internationalen Forschungslandschaft mithalten können.
Das heißt, auf so einen Wettbewerb wie Exzellenzstrategie könnte man am besten ganz verzichten?
Ja, ich würde sagen, die Exzellenzstrategie wäre sicher besser organisiert, wenn sie zusammen gedacht werden würde mit etwas, was man in der Hochschul- und Wissenschaftsforschung formative Evaluation nennt. Das heißt, dass sie verknüpft ist mit einer regelmäßigen und systematischen Evaluation der Forschungsstärke und auch der Forschungsziele. Beispielsweise gibt es in der Max-Planck-Gesellschaft und in der Leibniz-Gemeinschaft, also in den dortigen Instituten, regelmäßige Evaluationen, die haben sich bewährt. Ein solches System könnte man auch auf die Universitäten übertragen und entsprechend mit Förderung verknüpfen, also mit Geldern. Und in dem Sinn, denke ich, muss man das Rad für die Universitäten hier auch nicht neu erfinden. Und in dem Sinn würde ich empfehlen, die Strategie weiterzudenken und sie zu verknüpfen mit formativer Evaluation.
Empfiehlt Thomas Heinze, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Wuppertal. Er hat die Fördermechanismen der Exzellenzstrategie untersucht und kritisiert unter anderem, dass das bisherige Verfahren vor allem große Uni-Standorte und Fächer fördert. Und das Interview mit ihm haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Praktika sollen eigentlich dazu da sein, dass man was lernt, dass man mal reinschaut, wie der Job wirklich ist, ein bisschen ausprobiert, vielleicht erste Aufgaben übernimmt. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das oft ganz anders aus. Gerade bei sogenannten Pflichtpraktika für Studierende wird aus dem Lernort schnell ein Arbeitsplatz mit voller Verantwortung, einer 40-Stunden-Woche vielleicht sogar auch und 0 Euro Lohn. Was das für Betroffene bedeutet, hat Leon Ferenczak recherchiert.
Praxissemester, Pflichtpraktikum oder studienintegrierter Praxisanteil. Viele Namen, ein Ziel. Studierende sollen durch längere Praktika wichtige Einblicke in ihren späteren Berufsalltag erlangen. Das ist Pflicht vieler Studiengänge, so auch beim 27-jährigen Student der sozialen Arbeit Elia Lang. Er macht sein Pflichtpraktikum gerade bei einem Beratungsdienst für junge Geflüchtete in Köln.
Ich kriege hier, und da bin ich tatsächlich sehr froh drüber, eine Art Aufwandsentschädigung von 250 Euro im Monat.
Das heißt im Endeffekt für 80 Stunden im Monat? 250 Euro.
Ja, genau.
Okay, und kannst du das erklären, warum du da dankbar für bist?
Ja, dankbar, weil es halt auch 0 Euro sein könnten oder in den meisten Fällen so ist.
Umgerechnet also 3,12 Euro pro Stunde. Doch Elia Lang ist kein Einzelfall. Ganz im Gegenteil, so die Umfrage der Verdi-Initiative mit dem Namen 100 Tage unbezahlt. Befragt wurden Studierende sozialer Studiengänge in Nordrhein-Westfalen. Ergebnis: fast 50% der 1500 Teilnehmenden erhalten gar keine Vergütung in ihrem Pflichtpraktika. Die andere Hälfte bekommt im Schnitt 370 Euro im Monat. Für Lia Refisch von Verdi ist eine angemessene Bezahlung auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit.
Also die Umfrage hat ganz klar gezeigt, dass die finanzielle Situation von Studierenden ganz prekär ist, dass wenn man nicht reiche Eltern hat, die einen noch finanziell unterstützen, man noch weitere Lohnarbeit tätigen muss. BAföG ist auch keine richtige Lösung, also es ist keine strukturelle Lösung, weil nur 17% ungefähr Anspruch haben auf BAföG.
So kommt es, dass 62% der Studierenden neben dem Praktikum arbeiten. So das Ergebnis der Umfrage. Aber sind unbezahlte Praktika überhaupt legal? Ja, wenn ein Praktikum im Studienverlauf vorgeschrieben ist, greift laut § 22 des Mindestlohngesetzes keine Lohnpflicht. Ein Anreiz für Unternehmen, mehr Praktikumsplätze zu schaffen, so das Argument. Wie Dr. Dieter Domen vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie erklärt.
Bei Praktika ist es ja häufig ein relativ kurzer Zeitraum. Das heißt, der Einarbeitungs- und Unterstützungsaufwand ist vergleichsweise hoch. Eine andere Betrachtung kann ich aufmachen, wenn ich ein Praktikum auch nutze, um potenzielle Mitarbeiterinnen als studentische Hilfskräfte kennenzulernen und das als Karriereweg zu betrachten.
Die Idee, Studierende im Praktikum anlernen, begeistern und so hoffentlich langfristig binden. Doch in vielen sozialen Einrichtungen scheitert das an der Realität, so Bildungsforscher Domen.
Wenn wir uns den Pflegebereich angucken oder den Kita-Bereich oder auch den Lehramtsbereich, das sind Berufe, in denen der Fachkräftemangel auch in Zukunft noch dramatischer wird zuschlagen. Und wenn ich das dann versuche zu kompensieren, indem ich Praktikantinnen und Praktikanten einbinde, habe ich das Problem, dass ich gar keine Zeit habe, um die vernünftig einzuarbeiten und für die Praktikantin selbst ist es nicht gerade die positive Lernerfahrung.
Mit dem Ergebnis, dass Praktikanten und Praktikantinnen oft schon ab der ersten Stunde vollwertige Arbeitskräfte sind, wie Lia Refisch von Verdi weiß. Das gilt besonders für Träger, also die Sozialunternehmen als Arbeitgeber.
Ich mag dieses Framing als Praktikum nicht. Das vermittelt den Eindruck, dass wir Mehrkosten verursachen. Und Träger rechnen auch mit unserer Leistung. Also es gibt Träger, die würden sich gar nicht mehr über Wasser halten können, wenn sie keine Praxisstudierenden hätten.
Zurück im kleinen Büro von Elia Lang. Von außen dringen die Geräusche spielender Kinder in das kleine Zimmer. Ihm gefällt es hier. Nur beim Thema Bezahlung ist er genervt.
Wenn ich so an meine Freundinnen und Freunde an der Uni denke, ja, dass die meisten Gespräche sind echt so mit so einem sehr angepissten Unterton, wenn ich das so sagen darf. Weil halt einfach faktisch die meisten sozusagen ausgebeutet werden für diese meistens Vollzeitarbeit, meistens in einer Position von ausgelernten Fachkräften. Natürlich nervt das, weil wir alle das machen müssen.
Die 250 Euro Aufwandsentschädigung bekommt Elia Lang auch nur, weil sich ein Vorgesetzter dafür stark gemacht hat. Öffentlich genannt werden wollte die Praktikumsstelle laut Geschäftsleitung nicht. Pflichtpraktika sollen Studierende wichtige Einblicke geben. So sehen es viele Studienordnungen vor. Unter welchen Bedingungen diese Einblicke entstehen, scheint hier oftmals zweitrangig.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.